Antworten sind gut. Vertrauen ist besser. Vertrauen ist nicht unbedingt leichter, aber das Vertrauen ist besser. Antworten suchen ist schon gut. Das ist schon recht. Aber wenn wir müssen ganz verbissen Antworten suchen, vielleicht könnt ihr wechseln, wenn ich alle die Hand aufhebe. Sonst wechselt das Bild nicht in der Technik. Ich fühle mich einfach jetzt aufs Nächste schon. Ja. Und wenn wir so überlegen, was bisher passiert ist, wenn wir uns an die ersten vier Verse von Habakkuk gut erinnern, was ja heisst, die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Da hat eine Last gehabt, etwas, was ihn bedrückt hat. Das Ungute in seinem Volk, im Volk der Juden, kein Gottesglauben mehr, Unrecht passiert, alles läuft verkehrt. Und er fragt, wie lange muss das noch gehen? Warum schaust du zu? Ja, wir möchten gerne Antworten auf die Frage, wie lange und warum. Es ist nicht falsch, Antworten zu suchen. Aber wir sollten uns nicht so verbeissen, dass wir nicht mehr vertrauen können. Weil wenn dann eigentlich Gottes Antworten kommen, dann sind sie plötzlich anders als das, was wir erwartet haben. Ich habe wieder einmal drei Punkte. Vielleicht kann man gerade auf den ersten schalten. Erster Punkt. Gottes unpassende Antwort. Wir werden das miteinander sehen im Text, den wir lesen. Gott hat schon eine Antwort gehabt. Aber die Antwort ist so, dass der Habakkuk am liebsten hat gesagt, oh nein. Und manchmal geht es uns gleich in unserem Leben. Wir beten für etwas und es passiert schon etwas. Aber in eine ganz andere Richtung, als wir erwartet haben. Oder es geht noch weiter ab. Und wir hätten endlich wieder aufgehört. Dann sagen wir, Gott, ich habe eine Antwort erwartet, aber nicht dir. Bitte tu doch eben, wir haben so unsere Vorstellungen. Der Gerecht wird durch sein Glauben leben. Nicht durch perfekte Antworten. Auch nicht durch eine geniale Erkenntnis. Sondern durch sein Glauben. Und durch unser Gottvertrauen. Sonst hilft es nichts. Ja, bitte nächste Folie. Es nützt nichts mit der Veränderung. Zweiter Punkt ist an Habakkuk sein entsetztes Unverständnis. Wenn wir eben eine Antwort bekommen, die wir gar nicht so erwartet haben, dann ist es plötzlich so, dass wir selber entsetzt oder erschrocken sind. Wir hätten gerne, dass immer alles gut läuft. Ich wünsche euch, dass es gut läuft. Gestern bin ich am Hochzeit von einer Nichte, man durfte nicht einmal Brut küssen. Das ist ja schlimm. Wegen Corona. Aber man wünscht an einem Brutpaar doch immer alles Gute und viel Glück und gutes Gelingen und schöne Tage und Gottes Segen und so weiter. Und man weiss ganz genau, ja, ja, Probleme auf dem Ort, so Knatsch kommt auch noch. Das gehört im Leben immer ein bisschen dazu. Eigentlich wollen wir, dass das sich schon erfüllt jetzt. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Hat jemand von euch schon mal trockenen Meeresgrund gefunden? Ich muss zugeben, so viel spazieren jeder vom Meeresgrund der Sonne. Aber ich bin sicher, dass es dort nicht trocken ist. Nie. Und irgendeines wird es in dieser Welt so sein, dass die ganze Erde erfüllt wird sein von der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes. Das wird fantastisch sein. Wunderschön, aber es ist Zukunftsmusik. Das ist noch nie eins. Und ich staune eigentlich, wie wenig man von Gott erkennen will. Ich habe immer das Gefühl, die Corona-Krise, das ist wie ein Rufen von Gott. Weil jetzt merken wir, wie alles bei uns an einem Federli hängt. Wie viel Geld das ihr im Portemonnaie hat, ob die Wirtschaft gut funktioniert. Wenn die Wirtschaft nicht mehr funktioniert, und die hat ein bisschen an die Wand gefahren, dann funktionieren auch die Sozialleistungen nachher nicht mehr. Da hängen so viel dran. Das hängt alles an einer Feder, hätten wir jetzt gemerkt. Unsere Gesundheit hängt auch an einem Federli. Man darf sich nicht einmal mit Hand geben. Entschuldigung, ich habe es heute Morgen vergessen bei meinem Sparen. Wir haben Angst, es könnte uns treffen. Politik, was macht jetzt die? Ja, die wissen auch nicht, was sie genau machen sollen. Sie probieren einfach. Alles hängt an einem Federli. Und unsere Freiheit auch. Wir haben die Freiheit verloren. Ich habe ein Zitat gelesen, ein Faktum, ich sage das jetzt, ich habe es eigentlich am Schluss vorbereitet. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren. Sag es noch nicht. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren. Ich gebe Garantie drauf. Das stimmt. Wenn du nur noch daheim in deiner Wohnung bleibst, weil Lockdown ist und du gehst gar nicht raus, weil du hast Angst, wenn ich rausgehe, tue ich mich anstecken, hast die Freiheit also zünftig verloren. Aber du kannst ja dann auch in den Badwanne rutschen. Du wirst nie ganz sicher sein. Und die Käfer finden auch deine Wohnung. Gar nicht so schwierig für dich, Scheisse. Man kann es nicht. Ich kann nicht. Freiheit und Sicherheit, wo alles immer vollkommen hat. Es ist noch nicht so weit. Es wird bei denen sein, wenn der dann erfüllt ist von der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes. Das wird schön sein. Das ist Zukunftsmusik. Und der dritte Punkt, bitte jetzt eins weiterschalten. Ein Blick in die Ewigkeit, vielleicht zuerst ein Blick auf das Gericht von Gott, wie er reagiert, was er macht oder warum er richtet. Wir werden 5 Wehen anschauen und nachher der wunderbare Vers. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Und wenn wir vor Gott still werden, dann haben wir Geborgenheit, dann haben wir Freiheit, dann haben wir Sicherheit. Dann geht es gut. Aber wir müssen wieder still werden. Und still werden ist schwer in der heutigen Zeit, wo alles so elend schnell geht. Und wo derart viele Informationen über die elektronischen Medien auf uns einprasseln, stillwerden. Alles abstellen, stillwerden. Vor Gott. Das haben wir nötig. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er sitzt noch auf dem Thron. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Okay, wir gehen zum Punkt 1. Gottes unpassende Antworten, nächste Folie, jawohl. Der Habakuk hat gejammert und gesagt, in meinem Volk läuft alles verkehrt und du machst nichts. Ich bete, du hörst nicht, ich schreie, du handelst nicht. Steht in den ersten 4 Versen. Und jetzt sagt Gott, doch, ich handle schon, Habakuk. Ich lese ab Vers 5 im ersten Kapitel. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählt. Ihr werdet doch noch entsetzen, wenn ich eingreife. Weil ich muss hart eingreifen, weil die Schuld so schlimm ist. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitz zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es, das Volk von der Chaldäer, spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Wenn wir das so hören, dann würde ich wieder Habakuk sagen. Nein, Gott, bitte nicht Chaldäer. Nimm andere für uns zu richten, aber nicht dir. Und das führt mich zum Punkt 2, bitte wieder wechseln. Punkt 2, und Habakuk ist entsetzen. und sein Unverständnis über Gottes Antworten, weil das, was jetzt kommt, jawohl, das ist schlimm. Und der Habakuk sagt als erstes, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Du bist doch mein Gott. Eigentlich meinst du doch gut mit uns. Warum jetzt so ein schlimmes Gericht? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn, also das Volk von der Chaldäer und der Fürsten, Nebukadnezar, da im direkten Fall, bestimmt. Gell, es ist nur fürs Gericht, aber du lässt es leben. Du es nicht vernichten. Herr, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Eigentlich kannst doch du Zünd gar nicht ertragen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Geht es euch nicht auch so, wenn ihr die Offenbarung leset, dass ihr findet, ein so schlimmes Gericht ist das nicht übertrieben? Du lässt die Menschen so behandeln wie Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er, der Feind, fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz, sammelt sie in sein Garn, darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Habakuk steht vor der ganz grossen Frage. Warum so schlimme Gerichte? Warum gebietet Gott nicht vorher Einhalt? Wir haben die Warum, denke ich schon. Ich weiss nur, und ich muss mich fest daran haben, dass Gott gerecht ist. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich das Gefühl habe, das ist zu streng, das ist zu heftig. Aber er ist gerecht. Offenbar kommt man dann das über, was man verdient hat. Und das, noch ein Vers aus dem dritten Kapitel, dringt ihn dazu zu sagen, O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich bin erschrocken. Jetzt habe ich erst recht. Jetzt, wo ich weiß, was auf die Erde ausgerichtet wird, zukommt. Dann gehen wir zum dritten Punkt. Der geht natürlich jetzt länger als die ersten zwei. Ein Blick in die Ewigkeit, ein Blick auf die Berichte von Gott. Und da seht ihr am Anfang vom zweiten Kapitel, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird. Und was ich als Antwort weitergeben soll, auf meine Klage hin. Das ist wieder etwas, wo zu dem kommt, was ich vorher schon gesagt habe, sei stille vor ihm. Der Habakuk wird jetzt still vor Gott. Ich gehe auf meine Warte. Ich gehe an den Ort, wo ich auf dich hören kann, wo mich niemand stört, wo ich Stille habe. Und dort will ich schauen, was du mir sagst. Das ist interessant, he? Eigentlich wollen wir doch hören, was Gott sagt. Propheten sagen oft, ich will schauen, was du sagst. Er schenkt ihnen eben eine Vision oder etwas, das ihnen dann auffällt. Und weil er jetzt daher geht, lesen wir, da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Ist erhört worden, so ist so passiert, wir können den Habakuk heute noch lesen. Und gerade die nächste Folie bitte, denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Also was ich versprochen habe, das kommt, das wird sicher eintreffen. Darf sicher sein, auch wenn du noch ein bisschen warten musst. Kommt vielleicht nicht so schnell, wie du willst, aber es kommt. Und dann der berühmte vierte Vers, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele. In ihm
der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und ich denke, wir müssen ganz neu auf das lernen hoffen. Wir werden durch den Glauben leben. Durch unser Vertrauen auf Gott. Alles andere bringt uns zum Opsi, macht uns durcheinander, tut uns verwirren, macht uns vielleicht sogar Angst. Aber wenn wir uns in die Stille zurückziehen und auf Gottes Wort hören, ihm unser Ohr schenken, zu ihm beten, dann dürfen wir wieder ruhig werden. Das geht auch nicht immer so schnell, wie wir das wollen. Aber er wird uns ruhig machen. Der Gerecht wird durch den Glauben leben. Das ist das Einzige, was uns dann sicher rettet. Und jetzt kommen wir zu diesen Gerichtsandrohungen. Das ist noch nicht der Blick in die Ewigkeit, der kommt dann am Schluss. Es kommen fünf Wehen in diesem Kapitel 2. Und man könnte fast sagen, die ersten vier davon, die beziehen sich eigentlich aufs Geld. Auf Macht, wo man sich auf ungerechte Art und Weise aneignet. Das möchte ich ganz am Anfang klarstellen. Wenn jemand Reichtum hat und der auf rechtmässige Art erworben hat, dann herzliche Gratulation, das ist gut. Aber wenn man Reichtum auf unrechte Art erwirbt, dann wird es böse. So böse, dass Gott muss eingreifen. Er sagt ab Vers 5, dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Stichwort Globalisierung. Auf dem Weg sind wir eigentlich. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben, also all die Völker werden irgendwann zurückgeschlagen, die, die man erobern will, und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen, man wird sagen, jetzt kommt das erste Wehe. Wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Und der sich mit Pfand gut beschwert. Wird nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden, und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zur Beute wirst? Denn so wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern. Wegen des vergossenen Menschenblutes, wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt, und aller ihrer Bewohner. Bibeln im Krieg, Vergewaltigung des Landes. Das ist noch ein guter Ausdruck. Wenn man Gewalt atmet. Und dann kommt das zweite Wehe. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht, für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Denn du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausschreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Ein eigenartiger Vers, so heisst wie Prunkbauten von denen, die Geld auf unrechte Art und Weise verdient haben oder eben nicht verdient, an sich genommen haben, in dem, dass sie Völker vertilgen, die schreien zum Himmel. Und sie bauen sich zwar Häuser ganz in der Höhe, ein Nest in der Höhe, wo sie sich eben sicher fühlen, aber die Sicherheit ist für nichts, weil Gott das wird rächen. Das dritte Wehe, wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen. Ich meine, besser. Es gibt offenbar ganze Völker, die fürs Feuer schaffen. Am Schluss wird alles verbrennen, wird nichts übrig bleiben. Und Nationen für nichts sich abmühen. Manchmal hat man fast den Eindruck ein bisschen von der UNO, mühe sich ab, aber es ist für nichts. Es gibt gleich überall Krieg. Die UNO hat man eigentlich gegründet, damit es nie einen Krieg gibt, damit man an einem grünen Tisch Probleme lösen kann. Aber es funktioniert nicht. Menschen machen gleich Krieg. Nationen mühen sich für nichts ab, und arbeiten für das Feuer. Es wird alles verschwinden. Und jetzt kommt, völlig überraschend, nach dem dritten Wehen, nach diesen drei schlimmen Sachen, der Vers 14, den wir schon gehört haben. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wenn denn das kommt, dann wird es gut. Wir dürfen uns freuen auf das tausendjährige Reich und nicht glauben, weil wir es wörtlich nehmen. Wir wissen ja, dass über das tausendjährige Reich verschiedene Theorien bestehen. Ich nehme die Bibel so wörtlich wie möglich und dann glaube ich, das kommt noch. Eine tausendjährige Zeit, wo Jesus Christus auf dieser Erde regiert, wo die Erde schon erfüllt wird sein von seiner Herrlichkeit, von der Erkenntnis, wo die Menschen ihm nachfolgen, ihm folgen. Es wird nach diesen tausend Jahren, wo Satan gebunden ist und wo er nichts Böses machen kann, und wo er auch untereinander nichts Böses macht, wird Satan nochmal losgelassen, nochmal einen Aufstand geben. Dann wird er vernichtet werden und dann kommt der Ewigkeit. In dieser Ewigkeit wird er der neue, die neue Erde erfüllt sein von der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes. Steht im Petrusbrief, es gäbe neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dann wird es desolid sein. Leider geht es hier weiter mit einem Wehe. Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Bluttrank einschenkst, Zorn über ihn ausschüttest und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen, andere abfüllen, für auf Bergdeutsch gesagt, sondern übers Nest abzuschissen, zu beschissen, auszunehmen. Du hast dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde und die dann über dich kommen, wird dann über dich kommen, und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Alles, was mit Unrecht passiert, wird Gottes Gericht nach sich ziehen. Und es passiert unheimlich viel Unrecht auf dieser Welt. Und dann kommt das Letzte. Und das Letzte Wehe bezieht sich jetzt auf etwas ganz anderes. Nicht mehr auf sich durch Unrecht oder durch Gewalt und durch Eroberungen Reichtümer anzuhäufen, sondern jetzt geht es darum, dass man einen falschen Gott hat. Dass man sich selber Götzen macht. Wie so von dem Volk von der Chaldäer gesagt wird, ihre Kraft machen sie zu ihrem Gott. Oder ihr Netz, das sie andere Völker damit einfügen, die militärische Macht, das ist ihr Gott. Und da heisst es jetzt plötzlich, ab Vers 18, ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Wenn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, sodass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein, steh auf. Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Die Statue, die sieht wirklich schön aus, aus Holz, aus Stein, sie ist sogar mit Gold und Silber eingefasst. Wunderschön, wirkt gut, aber eigentlich nützt es gar nicht. Und jetzt, bitte die nächste Folie noch, kommt der letzte Vers von dem zweiten Kapitel. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Der letzte Vers von dem zweiten Kapitel ist wahr. Ich bin ein Trost nach diesen fünf schlimmen Wehen. Die fünf Wehen beziehen sich auf Menschen, die alles aus eigener Kraft erreichen und ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Für das gibt es ein Wort und einen Satz. Das Wort heisst Humanismus und der Satz heisst ihr schaffen das. Ja. Leider nicht so. Wir schaffen es nicht mit unserer Kraft. Wir sollen das jetzt merken in der Corona-Krise. Wir schaffen gar nichts. Der Reichtum kann schnell weg sein. Die Freiheit kann sofort weg sein. Stellt euch mal das vor, was wir hier müssen machen. Wir dürfen alle nicht tangen. Am Anfang hat es sogar geheißen, wir dürfen nicht singen. Das dürfen wir jetzt. Wir haben sogar uns nicht dürfen versammeln, 2-3 Monate lang. Plötzlich verlieren wir die Freiheit. Das ist sagenhaft. Und Menschen, die für ihre eigene Kraft vertrauen, sind bereit, über Leichen zu gehen. Andere schamlos auszunutzen. Ihr Gott ist ihre Kraft, ihre Schlauheit, ihre Schönheit, ihre Schamlosigkeit. Dass sie damit andere Menschen ausnutzen. Und durch ihre Ungerechtigkeit ganze Länder vergewaltigen, das scheint mir eine Gaut zu sein. Ihre Götzen sind zwar in Gold und Silber gefasst, es geht gut aus, aber es ist kein Geist drin. Es ist nichts da, was hilft, außer die eigene Kraft und manchmal die eigene Bosheit. Und darum ist der Vers für mich so ein grosser Trost. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Die Erde ist noch nicht still vor Gott. Aber wir dürfen still werden vor Gott. Es ist ein schönes Aber. Einmal eine Predigt gehört über das Aber. Es gibt schöne Aber in der Bibel. Stimmt. Könnt ihr euch in der Bibellektüre ein bisschen darauf schauen, wo heisst es Aber? Da ist ganz ein schönes. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Und auch wir Gläubige müssen uns wieder darauf besinnen, vor ihm still zu werden. Vor unserem Gott, der in seinem heiligen Tempel ist. Ja, dann denkt, auch in der Offenbarung steht doch etwas vom Tempel im Himmel. Und hat Tempel eingegeben und Offenbarung schauen. Es sind ziemlich viele Versen, die vom Tempel im Himmel reden. Im Himmel ist ein Tempel, Gott ist drin und er hat alles in seiner Hand. Gott wird auf dieser Erde mal Gerechtigkeit aufrichten. Aber bevor er das machen kann, muss er auf dieser Erde gerecht richten. Und das wird leider hart sein. Jetzt ruft er noch, es ist noch Gnadenzeit. Aber die Menschen wollen lieber in Saus und Braus leben, anstatt auf Gott zu hören. Ab und zu schaue ich tatsächlich in 20 Minuten auf mein Handy, so ein paar Neuigkeiten oder so. Und plötzlich sehe ich das Bild von einer schönen Yacht. Jetzt heisst es, wir können Yachten mieten für die Ferien. Und dann sind die 10 schönsten und teuersten Yachten von der Welt gezeigt. Und mit dem Nummer 10 angefangen. Die Yacht Nummer 10, das ist die billigste, die ihr heute haben. In dieser Kategorie von der Superjachten. Die hat Heidi Klum, ist vielleicht bekannt hier, gemietet für ihre Ferien. Für 86'000 Dollar pro Woche. Jetzt gibt es aber noch andere Leute, also Heidi Klum, Kylie Jenner, ist eine von der grössten Influencerinnen von der Welt, die es gibt. Ich weiß nicht, ob jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Eine von der jüngsten Milliardärinnen, die es gab, mit 20 war sie bereits Milliardärin gewesen, hat das Kosmetikum genommen, jetzt ist sie glaube ich etwa 23, so geht man an. Vielleicht ein bisschen mehr. Und die hat dann gefunden, also so ein kleines Schiff für die Ferien, das ist schon nichts, oder? Und die Yacht, die sie gemietet hat, kostet 1,2 Millionen Dollar. Auch pro Woche. Aber in der Regel nimmt man so ein schönes Schiff nicht nur für eine Woche. Okay. Sollen das machen? Ich finde es nicht gut. Es gibt so viele Menschen, die Hunger haben. Die das Nötigste nicht können sich leisten. Und irgendwie hat mich das auch wieder neu getroffen, weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt kann ich mich aufregen über die, die da millionenweise Geld verschießen. Aber das muss ich eigentlich nicht machen. Das ist denen jedes Problem. Mein Problem ist, wie ich mit meinem Geld umgehe. Für was brauche ich das? Ich gehe auch in die Ferien. Nicht gerade ganz so tief. Okay. Ich schaue schon, dass es in einem vernünftigen Rahmen ist, aber der vernünftige Rahmen wird von meinem Budget vorgegeben, eigentlich. Und dann muss ich mir schon überlegen, was gehört Gott und was gehört mir. Eigentlich ist es ja so, es gehört alles Gott. Ich hasse als Verwalter. Ich darf für mich auch etwas brauchen, Gott ist nicht gegen Freund. Aber ich soll wissen, wie ich es brauche. Und wenn man so extrem sieht, dann kann man lachen darüber, man kann spotten darüber, man kann sich aufregen darüber. Das nützt alles nichts. Wir müssen gescheiter überlegen, was wir mit unserem machen. Weil Habakkuk seine Botschaft ist, dass ich bezogen habe, zurückgeschlagen. Das kommt nicht gut. Andere ausnutzen stellt übrigens den zwei grössten Gebote, die es gibt, diametral gegenüber. Die beiden grössten Gebote, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und dein Nächsten wie dich selber. Voilà. Was du dir gönnst, darfst du den anderen auch geben. Mit ungerechtem Gewinn sein Nest in der Höhe anlegen, wo man sich dann sicher fühlt und meint, man hat Sicherheit. Es fällt unter Gottes Gericht, wenn man das Unrecht eben macht, mit ungerechtem Gewinn. Vielleicht hat man dann in dieser Welt alles gewonnen, aber sie die Seele verloren. Steht da auch, Vers 9 und 10 im Habakkuk. Und darum möchte ich mit drei wunderbaren Versen schließen, die alle in Kapitel 2 stehen. Nächste Folie. Ja, die drei, super. Richtig, Perlenkette. Hier in diesem Fall jetzt noch nicht so viele Perlen dran für ganz groß. Vers 4, den wir kennen. Der Gerechte aber, wird durch seinen Glauben leben. Auch in der Sache drin. He? Hat keine Angst vor Corona. Bist schon vorsichtig, ist okay, ist recht. Aber lass dich nicht verrückt machen. Du wirst durch deinen Glauben leben. Die Jünger ist ein bisschen auf die Ewigkeit ausrichten und Freude haben jetzt an der Vergebung Gottes, dass wir in ihm geborgen sind, dass wir uns können, trotz allem Trubel drum in die Stille zurückziehen. Das geht, wenn man es bewusst macht. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Antworten Sie schon gut. Vertrauen ist besser. Einfach Gott glauben, er hat sie Hand und er wird wirken. Und wir gehen an einer wunderbaren Zukunft entgegen. Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist fantastisch. Das Bild ist sagenhaft. Unter dem Wasser vom Meer ist einfach gar nichts trocken. Und eines wird so sein, auf der ganzen Erde wird man die Herrlichkeit von Gott erkennen. Und bis es so weit ist, wenn wir also an dieser Gewissheit festhalten, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, seine Stille vor ihm, die ganze Erde. In einem Kommentar habe ich noch zwei, drei Sachen gelesen und ganz kurz wird sagen, sei stille vor ihm, kannst aufhören zu klagen. Gerade im Zusammenhang mit dem Habakkuk darfst du deine Warum und deine Wie lange jetzt noch und deine Verstoß nicht einfach mal ein auf die Seite tun. Schluss mit Klagen. Stillwerken vor Gott. Schluss mit den Zweifeln, Stillwerden vor Gott. Gott toleriert keine Sünde. Er ist nicht unempfindlich gegenüber all dem Leid in der Welt. Er wird schon eingreifen. Wenn er es dann macht, werden wir entsetzt sein. Er wird handeln. Seine Gerechtigkeit wird er schon aufrichten. Und darum, wenn er in stiller Erwartung auf Gottes Eingreifen harrt. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich weiss nicht, wie es in unserem Herzen hier aussieht. Ich weiss nur, wie es in meinem Herz ein bisschen aussieht. Du weißt noch besser. Ich bin auch nicht immer still, Herr. Aber danke, dass es die Momente gibt, wo man darf still werden vor dir. weil du es immer wieder schaffst, uns den Glauben zu stärken und uns still zu werden. Herr, wenn wir einen Freude hast, und da danke dir dafür. Ich danke dir auch für das Buch von Habakkuk, das nachher so ein schönes Ende ist und er frohlockt in deinem Heil. Ja, wenn wir aufs Heil schauen, dann dürfen wir still werden vor dir. Danke, dass du das jedem da innen schenken willst. Dass wir trotz allem um uns herum immer wieder dürfen still werden vor dir. Stille Zeit machen mit dir, mit deinem Wort. Uns da drin vertiefen, dass unser Herz wieder da still wird. Wir bloben Dank dafür. Amen.